so viele Deutsche in der NBA. Aber einer ist irgendwie verschütt gegangen. Was macht eigentlich Paul Zipser? Wir haben ihn gefunden und nachgefragt. Dies und noch mehr heute im Podcast Abteilung Basketball. Wir müssen wieder guten Tag sagen, Alex. Ich habe eine Zuschrift bekommen, wir müssen nicht, aber wir haben ja letzten Male ohne guten Tag eröffnet.
Hallo!
Zumindest habe ich das so getan, weil das angeblich cool ist. Aber ein Podcast-Kollege hat mir geschrieben und meinte, nee, man sollte schon am Anfang die Hörer begrüßen.
Hey, Michael.
Die Hörerinnen und Hörer. Guten Tag.
Reicht das?
Das sollte jetzt wirklich reichen. Ja, wir fangen an mit unserem Podcast an diesem 20. November, Dienstag, wieder mal. Oh, ich bekomme gerade eine Nachricht von Tim Olbrecht.
Wow.
Also das ist jetzt wirklich live. Also das, okay, der Podcast ist nicht live.
Das kann man nicht lernen.
Das muss man spüren.
Okay. Ich wollte einfach nur wissen, wann da, es soll eine Gerichtsverhandlung hergeben zwischen Ulm und Tim Olbrecht.
Ist das schon?
Hat man mir gesagt. Also das ist jetzt, glaube ich.
Hat man dir gesagt? Wer hat dir das gesagt? Also ist das?
Ich habe das
publik.
Ja. Okay. Also ich habe das auch irgendwo gelesen, dass es. Die haben sich ja im Unreinen getrennt.
Ja.
Und
schön formuliert.
Dann ging es darum, ob jetzt sozusagen der Vertrag von Tim jetzt eigentlich nicht auch noch gelten müsste für diese Saison. Aber da ja diese Medizintests er ja angeblich nicht bestanden hat und dadurch ja die Entlassung sozusagen aufgrund der nicht vorhandenen medizinischen, wie nennt man das, Eignung vollzogen wurde.
So nennt man das.
Genau. Und da hatte ich erfahren, dass es zu einem Arbeitsgerichtsverfahren kommt und ich wollte einfach wissen, wann es stattfindet, aber ich... weiß es immer noch nicht. Auch nicht trotz dieser Nachricht.
Ich verstehe.
Puh. So, das ist ja, man bewegt sich manchmal auf schwierigem Terrain.
Ja.
Und dann habe ich noch gerade was ganz Trauriges gelesen, wo ich dachte, sowas macht man am Anfang eines Podcastes auch nicht. Aber ich finde es beeindruckend in der Form, dass jemand seine Arbeit weiter voll durchzieht, obwohl er gerade erfahren hat, dass seine Mutter gestorben ist. Nämlich der Schiedsrichter bei Deutschland gegen Holland beim Fußballspiel gestern hat erfahren in der Halbzeit, dass seine Mutter verstorben ist.
Wow.
Und macht aber weiter. Und da bleibt mir fast der Kloß im Hals stecken. Man hat es ihm auch wohl nicht angemerkt, aber nach dem Spiel gab es ja dann diese Szene, wo er geweint hat. Er wurde ja dann von einem Holländer auch in den Arm genommen und das war natürlich schon, keiner wusste genau, was los ist. Also man kann sich vorstellen, dass er ja nicht wegen des Spiels geweint hat, also sondern irgendwas Privates, Persönliches. Und das kam eben heute raus. Und das fand ich zum einen sehr traurig. Logischerweise ist es was Tragisches. Zum anderen unfassbar professionell, fast schon zu professionell. Ich weiß nicht, ob ich da in der Halbzeit gesagt hätte, wisst ihr was, Leute, ich glaube, ich gehe besser mal nach Hause.
Vielleicht aber auch eher so ein Reflex aus Selbstschutz, nicht sofort damit umgehen zu müssen, sondern eine menschliche Reaktion fast auch, könnte das sein, dass man halt komplett abschottet und okay, pff, ich gehe da raus, damit befasse ich mich jetzt nicht, weil es erst doch so ein Schock sein muss.
Ja, sehr emotional alles und ich stehe auch noch nach wie vor unter emotionalen Eindrücken, weil ich innerhalb von sehr kurzer Zeit mir die 4 Folgen von Pistorius angeschaut habe.
Ach,
die Dokumentation über diesen südafrikanischen
ist die
Prothesenläufer.
Pro Pistorius oder?
Also hat er
pro Pistorius bin?
Nee, die Doku. Hat er da mitgewirkt?
Weil oft macht man sowas dann ja auch, beteiligt sich dran, um so ein bisschen sein Bild
zu
bereinigen. Also bei der Vince Carter-Doku war das zum Beispiel so.
Ach so.
Finde ich, ja.
Also er wurde nicht nochmal explizit interviewt für diese Doku. Man hat natürlich alles Mögliche, was der Wahnsinn ist ja immer bei diesen, das ist eine Amazon Prime Doku, aber ich habe vorher auch viele auf Netflix gesehen, wo die diese ganzen Bilder herhaben. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Aus der Kindheit, private Sachen, irgendwelche, es ist unfassbar, diese Menge an Material. Und deswegen, ja, das sind 4 Folgen, wo es unfassbar emotional abgeht, teilweise zumindest, also zumindest in 3 Folgen. Und Da habe ich heute Morgen auch noch zum Frühstück mir die letzte reingezogen und ich muss zugeben, das sollte man besser nicht tun. Das ist ganz schön harter Tobak.
Okay,
das BBL, ist Euroleague, Eurocup, los geht's.
Los geht's. Wo warst du am Wochenende?
Ich war am Wochenende in Leipzig.
Leipzig.
Habe mir dort das Spiel des MBC gegen den FC Bayern München gegeben.
Mhm.
Und
als Privatier, als Tourist?
Nein, als Kommentator der Partie. Mhm. Mit Co-Kommentator Pascal Roller. Liebe Grüße nach Hamburg zu Pascal. Der
Hallo!
Was ist das eigentlich?
Weißt du nicht?
Ist das hier unser Alex?
Jetzt geht's los! Jetzt geht's los!
Was ist denn das? Was ist das?
Ich habe es ja sogar per Nachricht geschickt, weil ich es so gut fand.
Du hast mir das geschickt?
Ich habe dir das geschickt, ja. Das ist
Nein.
Doch, das habe ich dir geschickt. Das ist ein ehemaliger BBL-Spieler.
Ach komm.
Das ist ein ehemaliger BBL-Spieler.
Wann hast du mir das, auf welche Adresse? Ich lese doch sofort alles, was du schreibst.
Seit wann landet das denn im Spam-Ordner? Das war per iMessage. Das war per iMessage.
Was?
Und ich habe das gesehen auf Instagram und es ist eine ehemalige, da kommt auch mal direkt eine Trivia draus. Nee, nee, schau nicht nach.
Okay, gut.
Zack, Klappe zu.
Ich mach schon weg.
Es ist ein ehemaliger BBL-Spieler, der auch für zwei Bs gespielt hat, wobei eines aber kein großes ist. Und hat auch in der ACB gespielt.
Boah, was kommt denn jetzt?
Mit einem deutschen Nationalspieler, früheren deutschen Nationalspieler.
Mach's noch ein bisschen komplizierter, damit ich es gar nicht
mehr begreife. Ich überlege gerade, was noch ein guter Hinweis sein kann. Das ist sehr spontan jetzt. Aber hat lange in Deutschland gespielt, vor Anfang Nullerjahre. Es ist ein Amerikaner. Er hat länger in Deutschland gespielt und ging dann, glaube ich, nach Spanien, zu Badalona.
Der hat Hallo gerade gesagt. Und jetzt geht's los.
Hallo! Immer in meinem Herzen. Jetzt geht's los!
Das weiß ich nicht. Er hat bei dem kleinen B gespielt, also Bremerhaven.
Nein.
Hm. Haben wir noch einen Bonn?
Nein. Er hat sogar drei deutsche Stationen. Eine Station gibt es nicht mehr, aber sie war sehr...
Adler & Dragons.
Nein. Köln.
Köln?
Mhm. Von Braunschweig nach Bamberg nach Köln zu Badalona.
Von Braunschweig nach Köln, nach Bamberg, nach... Ich weiß es nicht, das ist mir zu viel.
In Badalona hat er mit Rudy Fernandes und Ricky Rubio gespielt in diesem
Wer
Jahr.
Wer ist das denn jetzt in drei Herrgottsnamen?
Dimond Mallet.
Der, das hätte ich nie erkannt bei der Stimme. Der spricht doch ganz anders.
Immer in meinem Herzen.
Was sagt er da? Ich bin was?
Immer in meinem Herzen.
Ich vermisse das alle und ich liebe das alle.
Wo hast du das denn her?
Das war auf dem Instagram-Account der Basketball-Löwen Braunschweig und die haben einfach irgendwie so Grüße von ihm gepostet und ich fand es einfach sehr, 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 sehr nett.
Jetzt geht's los!
Er spricht immer noch einigermaßen gut Deutsch.
Ja, so.
Und ist schon eine BBL-Figur, muss man
absolut
sagen.
Absolut, ja. Mallet war eine Riesenfigur. Ja. Überhaupt, klar, kein Thema.
Also 01 bis 04 Braunschweig, dann 2 Jahre Bamberg, dann 1 Jahr Köln, dann Badalona 2 Jahre.
Letztes Jahr war er nochmal in Bamberg, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, da war er auf Besuch, glaube ich.
Da war er auf Besuch.
Und er hat bis 2017 gespielt, Wahnsinn. Also er heißt auch auf Instagram, habe ich dann gelernt, The Ageless One. Na gut, jetzt wird es sehr speziell. Aber ja, fand ich einfach nur nett. Haben wir gedacht, hat irgendwie Potenzial.
Hallo!
Das scheint tatsächlich unseren Alex begeistert zu sein. Das klingt so ein bisschen wie unser Ton, Alex, ne? Von der Art her, diese Stimme. Gleich geht die Tür auf.
Na gut,
so, wir gehen zur BBL zurück. Ja. Wir haben ja einiges aufzuarbeiten, bevor wir dann zu unserem Gesprächspartner kommen. Wir fangen an mit...
Also du warst in Leipzig?
Ich war in Leipzig, genau.
Ja, genau, da waren wir.
Gutes Spiel ist MBC, kann man nicht anders sagen.
Bis zur Halbzeit. Ich habe sehr wenig gesehen, weil ich bei einer fremden Sportart zugange war.
Oh, okay.
Ja.
In der zweiten Hälfte, meines Erachtens, unser Experte Pascal Holler hat das auch angemerkt, seltsamerweise hat der MBC plötzlich Zonenverteidigung gespielt, hat sich 2 Dreier gefangen von Derrick Williams und dann war Ende im Glied. Also seltsam, bis dahin lief eigentlich alles ganz wunderbar und der FC Bayern musste ein bisschen mehr investieren. Haben aber auch auf Radojevic und Lucic verzichtet, weil nämlich ja heute Dienstag, und am Donnerstag wieder Euroleague ist. Heute Abend gegen Olympiakos Piräus und am Donnerstag in auf mit gegen Gran Canaria.
Ja, Jovic auch nur wenige Minuten.
Ja, knappe 8 genau, Minuten. Das ist noch, ja, das ist noch, es gibt noch keine offizielle Stellungnahme. Ich hatte so ein bisschen die Sorge, weil das sein böser, sein sensibler Fuß ist, wo er da sich wieder ja, was reingetreten hat. Also,
was ist genau passiert?
Ja, er ist wieder umgeknickt, doof gelandet. Ach. Und ich habe nur mit Marko Pešić nach dem Spiel wirklich für 10 Sekunden drüber reden können und der zeigte eben so die Seite des Fußes an. Also ob das wieder Mittelfuß ist oder sowas, ob das wieder die alte Geschichte ist, die aufgebrochen ist, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er heute gegen Olympiakos spielt, weil das sah, um ehrlich zu sein, nicht gut aus. Also man weiß ja immer nie, das ist ja diese Ferndiagnose, der humpelt halt da rum, aber ich glaube nicht, dass er 2 Tage später jetzt hier so ein gegen Vasilis Spanoulis spielen kann.
Also man kann nur das Allerbeste hoffen, weil er ein fitter Jovic bringt einfach ganz eine andere Qualität
in dieses Bayern-Spiel.
Ja.
Grundvoraussetzung.
Ja.
Sie haben natürlich noch weitere Point Guards, also Hobbs, Loh können natürlich das auch alles lösen, aber
es ist ganz ein anderes Spiel einfach.
Ganz anders.
Diese Übersicht, die er da mitbringt und halt wirklich die Offense.
Also
Ruhe, er bringt einfach so eine Ruhe rein.
Er hat dann also ja wirklich eine ganz starke Qualität.
Mhm.
Das sind auch Dinge, die sich oft in Statistiken einfach nicht widerspiegeln, weil er einfach weiß, was zu tun ist.
Genau, kennt die Laufwege von allen gefühlt und muss sogar nicht hinschauen und spielt da super Pässe.
Ohne ihn wäre Radonjic aufgeschmissen. Komplett. Das kommt noch hinzu.
Das als Bindeglied zur Mannschaft auch. Interessant, das war ja bei ZSKA jetzt auch wieder so ein bisschen Thema. Man hat halt diese verschiedenen Coaching-Approaches gesehen, sage ich jetzt mal so. Ich habe es zu Hause gesehen und da hat man immer gut reinhören können in die Timeouts. Und es gab halt diese eine sehr prominente Timeout von Itudis, wo du dir denkst, okay, ja klar, der Kerl hat halt schon die Euroleague gewonnen. Aber was der da für eine Ansprache an den Tag gelegt hat, das war schon irgendwie beeindruckend. Das war einfach klar und deutlich, nicht zu viel. Also,
und auch eben an jeden, also an 3 oder 4 Spieler gerichtet. Mhm. Ne? Also du machst das und wir alle zusammen machen das. Ist sicherlich nachvollziehbar und anders als das, was Radonjic macht. Andererseits, ja, also wir haben dieses Thema schon mal besprochen. Wir werden es auch immer wieder mal besprechen.
In dem Zusammenhang auch, dass mir hat so ein bisschen der letzte Biss gefehlt irgendwie. Also das ist immer so leicht zu sagen aus der Ferne.
Gegen Zeska jetzt.
Ja, genau. Also die haben gefühlt so auf Halbgas gespielt. Also man hatte nie das Gefühl, dass das Spiel gefährdet war aus der Sicht von Moskau. Und ich hatte aber auch nie das Gefühl, dass wirklich alles versucht wird. Aber das ist die Couch-Analyse.
Ja. Es ist eine, ich will das mal so formulieren und das ist jetzt gar nicht gegen die Spieler gerichtet, überhaupt gar nicht. Aber die Spieler, unabhängig jetzt, ob es die Bayern sind oder eine andere Euroleague-Mannschaft, du spielst wahnsinnig viel. So, und Mauro Loh hat 3-4 Tage vor diesem ZSKA-Moskau-Spiel, gab es kurzes Gespräch noch, mit Medien gesagt, naja, wir spielen gegen ZSKA-Moskau und dann spielen wir gegen Olympiakos. Das heißt also, du spielst. Das ist ein Ligaspiel, das ist kein Do-or-Die-Spiel. Also wir müssen uns davon lösen, dass internationale Wettbewerbe diese Do-or-Die-Spiele sind. Das ist immer noch irgendwie in uns drin, dass das so dieser K.O.-Modus ist und Hinspiel, Rückspiel, was vielleicht auch manchmal schöner wäre, aber das ist eben jetzt auch eine Liga und das ist dann eben ein 7., 8. Spieltag und dann ist eben der rum und dann kommt der 9. Spieltag und so gehen die das auch an. Die gehen von Spiel zu Spiel. Sie können sich nicht in jedem Spiel zu 100% so hochjazzen, dass sie sagen, es geht um das Leben unserer Mütter.
Guter Punkt, ja, absolut. Und vor allem, es gibt dann auch, also ZSKA ist also die Qualität, die die mitbringen, das ist schon sensationell.
Brutal.
Macht auch richtig Spaß zuzusehen, weil du dann das Gefühl, okay, jetzt kommt die zweite 5, okay, was hat sich denn verändert? So, gar nichts.
Im Grunde gar nichts.
Ne? Ja. Und diese Größe, die sie haben, vielleicht, also ja, finde ich einen guten Punkt, weil du natürlich auch, du musst ja manche Spiele eher nicht gewinnen, sagen wir so, bei so einem Schedule. Und dann geht es wahrscheinlich eher darum, dass du halt mal eine Überraschung machst, auswärts bei Gran Canaria, was auch ein starkes ACB-Team ist und dass du vielleicht den Fokus eher darauf legst in so einer Woche. Mag auch sein, weil es sind so viele Spiele. Sie stehen jetzt bei 3-4, Stand heute Dienstag, ist nicht schlecht. Das ist ein 8, also aktuell stehen sie auf einem Playoff-Platz, muss man auch ganz klar sagen.
Vielleicht haben wir nächstes Jahr wieder ein Euroleague-Team. Ich muss ein bisschen gleich unseren Gesprächspartner. Du weißt, ich bin sehr ungern unpünktlich. Berlin.
Berlin.
Neuzugang. Jamal Crawford.
Ja, Jordan Crawford.
Jordan Crawford.
Ja. Jamal Crawford wäre...
Wäre nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Jordan Crawford.
Aber auch, ist auch eine Hausnummer.
Ja, aber ein bisschen älter schon.
30.
Der andere Crawford meine ich jetzt.
Achso, der Jamal.
Der Crossover, das Crossover-Genie.
Ja, da ist glaube ich 34 oder so, ja.
Ja, mindestens. Also Berlin
reagiert
auf die
Verletzung. Wahnsinn, was da rumsaß gegen Bamberg am Spielfeldrand. Unsere ganze Guard-Rotation eigentlich.
Und sie gewinnen mit 4 gegen Bamberg. Sagt einiges über Berlin aus, sagt einiges über Bamberg aus.
Muss man sagen, ja.
Also Berlin natürlich ganz klar mindestens die zweite Kraft in Deutschland. Also Bayern und Berlin sind da oben relativ unangefochten, will ich es mal so sagen. Und dann kommt wirklich der breite Rest. Und Bamberg ist in dieser Saison der breite Rest. Gleich mit Oldenburg, momentan Gießen halt auch noch oben mit dabei. Die Bonner. Ist so. Also Bamberg
ist hat kein nicht Hot-Take, ist, muss man wirklich, glaube ich, so
Bamberg ist,
zwischenbilanzieren.
Ja, Bamberg ist nicht in der Verfassung, mit der Spielweise nicht meisterschaftsfähig. So kann man nicht also eine Serie gewinnen gegen Berlin
kein
oder gegen
Contender.
Bayern. Nein.
Ja.
Und zwar, weil sie zu laissez-faire spielen. Also das ist zwar irgendwie...
Sie machen viele Punkte.
Sie machen viele Punkte. Ja. Das findet wohl auch Stoschek gut, wie ich gehört habe.
Ja.
Und findet das toll, dass man jetzt 100 Punkte macht. Dass man aber gleichzeitig hinten 101 reinkriegt oder zumindest ganz anders defensiv auftritt, das funktioniert auf Dauer so nicht.
Basketball is changing very fast.
Ja, ja.
Also, Grüße nach
nach Belgrad in dem Fall.
Ja.
So, dann Ludwigsburg gegen Göttingen. Da gab es eine interessante Aussage von Coach Johann Reuerkas nach dem Spiel. 62-52 ging das aus. Ich habe übrigens achtmal auf die Refresh-Taste gedrückt.
Ja, stimmt.
Das muss doch irgendwie.
Ich habe auch im Ticker habe ich es verfolgt und so, aha, okay. Das ist einfach zu Ende.
Ja, das ist zu Ende. Die machen wirklich nur 52 Punkte. Ludwigsburg gewinnt wieder mal und Göttingen macht nur 52 Punkte. Und nach dem Spiel sagt eben Johann Reuerkas etwas ganz Seltsames auf der PK. Alles, was ich zu sagen habe, ist, danke an Lamont Jones zur Verletzung von Michael Stockton. In einer Situation, in der er keine Chance auf das Charge hat, tritt er auf das Knie von Stockton und verletzt ihn. Danke.
Danke.
So, das ist natürlich eine heftige Aussage, die
ja
zweierlei Dinge hervorruft. Erstens, da muss irgendwas passiert sein, weil Reuerkas sonst nicht so reagiert. Und zweitens, ist das eigentlich auch nicht die Art von Reuerkas, so zu reagieren. Also das ist ja schon hier heftig.
Ja.
Wir haben uns die Szene angeschaut, ich ungefähr 5-mal.
Ja, ich jetzt auch vor der Sendung danke an Colonel Panic für den genauen Timecode.
Ja.
Konnte ich direkt hinspringen. 1,27, also das Spiel war eigentlich schon durch, muss man sagen.
Genau.
An der Stelle bei plus 10 für Ludwigsburg.
Genau, ich habe mir die Szene angeschaut. Ja, also Lamont Jones hat da natürlich, also auf gar keinen Fall in irgendeiner Form beabsichtigt, Michael Stockton verletzt, gar nicht.
Nee.
So, und daraufhin habe ich Reuerkas kontaktiert und ihn gefragt, ob er nicht etwas überreagiert hat mit dieser Aussage. Erstens überreagiert und zweitens Lamont Jones Absicht zu unterstellen. Wenn ich jetzt die Aussage, die habe ich ja gerade vorgelesen, Absicht hat er ihm nicht unterstellt, aber er hat gesagt, in einer Situation, in der er keine Chance hat, tritt er auf das Knie. Und das ist das, was Reuerkas uns geantwortet hat.
Hey Michael, no, he definitely did not do it on Absicht. I never said that. I also don't think I have überreagiert. I still agree with what I said. I said that no, he had no chance there to take the charge. He was way too late. You know, that's why the referees also called a blocking foul and not an offensive foul. And if you're, you know, if you're coming there way too late and the player is in full speed in the air, it's just a very dangerous situation. You know, so he brought my player in danger with doing that. You know, and he didn't do that on purpose. But it's still, you know, a dangerous thing to do there, to come, you know, there from the weak side when a player goes full speed to the rim and then in the air to try to take a charge. That's just extremely dangerous. So, so that's how I think about it. You know, he's, but again, not on purpose. Just not smart to do it there. If you're late, you got to stay out there. You know, that's, you have nothing to do there.
Gut, ich gebe ihm recht bei der Geschichte. mit dem Spätkommen, das kann wirklich ins Auge gehen. Das geht ja dann schon Richtung Unterlaufen. Und man hat ja gesehen, wie Stockton gefallen ist. Also dann hat es ja wirklich da durch die Luft gewirbelt. Mhm. Bei dem anderen Spieler fällt das gar nicht so auf, weil der natürlich schwerer ist und dann.
Ja, also man kann da drüber diskutieren. Ich glaube, das ist eine Situation, die passiert 50 Mal pro Spieltag irgendwo. Und sagen wir mal zumindest 10 Mal, okay? Mhm. Deswegen hat es mich gewundert, dass er so reagiert. Also danke an die Antwort von Johann Reuerkas.
Absolut.
Sehr fair, sehr schnell ging das alles.
Ja.
Ich glaube trotzdem, dass es, ja, es, er war glaube ich doch ein bisschen sickig insgesamt nach dieser Partie und hat deswegen so reagiert, weil er einfach auch diesem inneren Frust heraus, ich kann seine, die Argumentation nachvollziehen, auch wenn ich glaube, dass, wie gesagt, eine vergleichbare Situation in jedem Spiel mindestens einmal passiert und ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass er so wahnsinnig spät darüber gerutscht ist. Also es ist ein Versuch halt nochmal den zu stoppen. Aber klar, generell gilt, dass es viele Situationen gibt im Basketball in einem Spiel, die gefährlich sind, wo jemand doof fallen kann, wo jemand sich das Knie verdrehen kann. Aber wie gesagt, immerhin haben wir klargestellt, es war keine Absicht, das hat er ihm auch nicht unterstellt und das Einzige, was er bemängelt hat, ist, dass Lamont Jones da nicht mehr hätte hingehen müssen, weil er einfach eh zu spät gewesen ist. So.
So, wir stellen fest, Göttingen auch nicht mehr auf einem Playoff-Platz.
Ja, jetzt beginnt Ludwigsburg wieder ein paar Spiele zu gewinnen, die ja Trevor Mbakwe entlassen haben.
Es hat nicht gepasst.
Es hat nicht gepasst, genau. Wir müssen uns diesem Thema auch mal ein bisschen annähern, wobei ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie wir das machen. Aber ich weiß, wir müssen es mal tun und wir werden darüber mal in absehbarer Zukunft eine Stimme aus Ludwigsburg hören, weil das in dieser Saison ja schon ein bisschen Überhand genommen hat mit den kurzfristigen.
Diese Saison ist es noch, fällt es noch mehr auf, sagen, genau. sagen wir so. Und an dieser Stelle auch wieder gute Besserung nach Ludwigsburg an Konstantin Klein. Das gibt's doch nicht.
Der hat die Seuche.
Ja. Ja.
Wieder eine Verletzung. Diesmal ist es kein Knochen, sondern wieder ein Band. Ja.
Riss des Seitenbands im Knie, im linken Knie, wenn ich so richtig im Kopf habe.
Das klingt auch nach länger.
Ja, ja, das ist puh. Und gut.
Wir werden über Verletzungen gleich noch reden müssen und zwar wahrscheinlich sehr, sehr ausführlich, denn wir haben gleich einen Gesprächspartner, der ja lange schon verletzt ist, der eine komplexe Verletzung hat, die eigentlich gar nicht so dramatisch ist.
Schien
und sich dann doch länger hingezogen hat. Und das betrifft nicht nur irgendeinen Spieler, sondern einen der ja, wichtigsten deutschen Spieler der letzten Jahre, Nationalspieler. NBA-Spieler und deswegen werden wir ihn direkt fragen. Was ist los bei Paul Zipser?
Wenn wir ein Telefon haben. Wenn Alex so nett sein könnte, weil wir haben es leider vergessen.
Jetzt kommt Alex rein. Alex, komm mal kurz, wir müssen mal was nachstellen. Komm noch einmal ans Mikro bitte und sag mal, was hat er gesagt, was hat der Dämon gesagt? Hallo?
Hallo!
Mach doch mal. Jetzt hören Sie mal zu, ob das nicht, das ist doch genau das Gleiche. Ruf mal rein.
Hallo!
Oder? Das ist doch.
Hallo!
Und jetzt noch mal, was war das zweite?
Immer in meinem Herzen.
Ne, das andere, das letzte.
Jetzt geht's
ja, genau.
Los!
Jetzt Alex, mach mal.
Jetzt geht's los! Jetzt geht's los!
Im Ernst, oder? Das ist doch.
Immer in meinem Herzen.
Das ist doch eine Stimme. Das ist doch eine Stimme. So, das war unser Ton, Alex. Damit wir nicht durcheinander kommen. Wir haben ja hier viele Alexe bei Telekom Sport. Aber es gibt nur einen Paul Zipser, einen Paul Victor Louis Zipser. Und da ist er.
Wow.
Servus.
Servus.
Ja, da brauchen wir doch mal ein fixes Update, Paul. Was ist denn jetzt mal überhaupt los? Du bist irgendwo im Nirgendwo, trainierst ein bisschen, aber gib uns doch ein schnelles Update, wie es aktuell bei dir aussieht, was deine Verletzung macht, wie deine Pläne sind. Was macht Paul Zipser am 20. November 2018?
Ich bin in Heidelberg schon seit einigen Monaten, arbeite natürlich an meiner Verletzung, an einigen sonst Basketball, an meinem Körper. Ich reise eigentlich die ganze Zeit hin und her, immer wieder nach München, zur Arztpraxis. Ja, ansonsten bin ich hier zu Hause und trainiere an meinen Sachen.
Ja, kannst du einen Zeithorizont denn geben, wann das mit der Verletzung ausgestanden ist?
Nee, leider nicht. Das wüsste ich auch sehr gerne.
Das ist so eine Sache, die Manuel Neuer auch hatte. Ist das so richtig? Also irgendwas am Fuß, was immer wieder auch aufbrechen kann, dass man wirklich das einmal komplett ausheilen muss? Ist das so richtig ausgedrückt?
Ich weiß nicht zu 100%, was er jetzt hat, aber ich habe jetzt auch schon öfter das irgendwie so gehört, dass er sowas Ähnliches hat. Ich weiß nur, dass meine Verletzung auf jeden Fall ein Ermüdungsbruch ist. Und ja, da gibt's halt mehrere Wege irgendwie, dass man so schnell wie es geht wieder zurück in den Sport kann oder halt den Weg, den ich jetzt gewählt habe, das wirklich komplett auskuriert und dann einfach weiter sieht.
Ja.
Ja, das dauert halt seine Zeit.
Da muss man einfach auch in Kauf nehmen, dass man eventuell ein ganzes Jahr verliert. Hast du dich damit schon beschäftigt, dass das wirklich passieren kann?
Nicht wirklich, ne. Ich denke über meinen Fuß nach und ja, danach sehe ich weiter, welche Optionen es gibt.
Ja. Es war in einem Interview auch schon zu lesen, dass du ja so ein bisschen sauer warst auf die Chicago Bulls, weil die diese Verletzung nicht richtig erkannt haben. Da schütteln wir natürlich den Kopf und sagen, wie kann das denn sein bei einem solchen Weltverein, dass die Ärzte nicht in der Lage sind, so eine Verletzung zu entdecken. Bist du da schon schlauer geworden, was da genau vorgefallen ist?
Nö, ich habe einfach nur ein Gefühl oder ich habe ein paar Sachen jetzt so im Kopf, die einfach so abgelaufen sind und die, denke ich, nicht normal sind bei einer Verletzung. Das habe ich jetzt schon öfter in irgendwelchen Interviews gesagt oder selber bei meiner Homepage geschrieben. Mhm. Also da könnte ich jetzt wieder 5 Minuten, 10 Minuten mindestens mal drüber reden. Das ist ein längeres Thema. Aber letztendlich hatte ich ein sehr schlechtes Gefühl zum Ende hin und ja, deswegen ist es dann so abgelaufen, wie es halt abgelaufen ist.
Ja, ich denke, dass du zumindest in der Münchner Praxis, ich kann mir vorstellen, welche das ist, sehr gut aufgehoben bist, denn dort kommen ja viele Athleten aus der ganzen Welt hin, um sich behandeln zu lassen. Besteht denn auch die Möglichkeit, nach dieser Verletzung sozusagen als Einstieg wieder in die Basketballwelt auch aus sportlichen Gründen nach München zu kommen und bei einem Euroleague-Verein wieder anzufangen?
Wie gesagt, da denke ich ganz wenig drüber nach. Mhm. Ich habe zu Beginn mal drüber nachgedacht, ein bisschen muss ich zugeben, wie das so angefangen hat mit der Verletzung. Aber jetzt, ich habe jetzt so viel Zeit schon mit der Verletzung, mit dem Fuß verbracht. Ich habe schon lange aufgehört, wirklich über die Optionen, über Vertragssachen oder in welcher Liga ich spielen werde. Da habe ich schon länger jetzt aufgehört, drüber nachzudenken. Ja.
Macht keinen Sinn, weil man einfach erstmal gesund werden muss, um dann festzustellen, wie es läuft, oder?
Ja, genau. Ansonsten, ja, da denkt man viel zu viel drüber nach oder verschwendet irgendwelche Energie, die man sonst anders nutzen kann.
Ja. Wie schaust du jetzt Basketball aktuell? Was verfolgst du? Also jetzt bist du ja in Deutschland, das heißt, du hast Zeitverschiebung zu deiner NBA, wo du zuletzt warst. Wie guckst du? Was schaust du? Euroleague auch? Oder wie kann man sich das vorstellen? BBL?
Ich gucke alles ein bisschen. Also NBA, ich stehe jetzt nicht nachts auf. Ich gucke eher so ein paar Stats oder mal Spiele von Freunden. BBL gucke ich ab und an. Ich bin hier beim USC mal wieder in der Halle. Mhm. Einfach am Basketball gucken generell. Ich verfolge jetzt nicht eine bestimmte Liga. Ich verfolge meine Freunde, meine Mitspieler sonst.
Verrätst du uns, wer zum Beispiel dein Freund in der NBA ist? Den du da verfolgst?
Wer mein Freund in der NBA
ist? Ja, aber du sagst, du verfolgst die Freunde in der NBA. Wer ist das denn?
Maxi, ja, Daniel Theis. Also
Maxi gucke ich immer wieder, Daniel gucke ich immer wieder. Es gibt ja viele Deutsche, die ich sowieso verfolge, ob ich sie mehr kenne oder weniger, wie jetzt Moritz kenne ich zum Beispiel so persönlich bis jetzt gar nicht. Mhm. Die Deutschen gucke ich natürlich an, ansonsten meine Chicago-Leute, je nachdem, wo sie hingekommen sind, so ein Tony Snell zum Beispiel.
Okay.
Da
erinnere ich mich noch an unseren letzten Podcast, da hast du sehr positiv über Tony gesprochen, dass das dein wichtiger Ansprechpartner war für dich in der Zeit bei den Bulls. Was ist noch geblieben so aus der Erinnerung an die Bulls? Es war ja auch keine so einfache Zeit für den Verein. Wie ist so deine emotionale Bindung an den Club? Also zitterst du noch ein bisschen mit oder ist das auch jetzt schon Geschichte?
Wenn sie jetzt Playoffs spielen würden und wenn es um irgendwas gehen würde, wahrscheinlich schon. Aber ansonsten, jetzt hat es angefangen, die Saison. Es gibt viele Spieler, viele neue Spieler. Jetzt wird man auch erstmal sehen, was die Saison überhaupt bringt für Chicago. Also Klar verfolge ich Chicago jetzt mehr als andere Vereine, aber ja, ich bin jetzt kein Riesenfan.
Ja. Verfolgst du auch so Sachen wie jetzt, die bei den Warriors passiert sind, also sowas wie zwischen Draymond Green und Kevin Durant, also mehr so Gossip-Sachen, sage ich jetzt mal, oder weil du gerade sagtest, du schaust auf Stats oder auf Spieler, aber wenn da so Beef ist zwischen den Jungs, interessiert dich sowas eigentlich auch?
Nee, also das kriegt man halt mit, durch Social Media und alles, und man redet ein bisschen drüber, aber wirklich interessieren dafür, tue ich mich nicht. Ja.
Die sind ganz schön blöd, oder? Da haben sie so ein Jahrhundert-Team und dann zerfleischen sie sich selbst. Da muss doch einer mal zwischenhauen.
Ja, ich finde es eher beachtlich, wie lange sie mit so Topstars so eine krasse Teamchemie bekommen. Wenn es halt mal ein bisschen schlechter läuft und ein paar falsche Entscheidungen auf dem Spielfeld sind oder vielleicht auch mal dann auf dem Trainingscourt, dann ist, glaube ich, ganz normal, dass man miteinander vielleicht auch ein bisschen härter redet. Deswegen sind sie halt Superstars. Also ich glaube, die werden sich ja auch rasch dann wieder, wie sagt man,
wieder zusammenraufen.
Erholen. Ja, genau. Also Das wird man, glaube ich, zum Ende der Saison wird da keiner mehr drüber geredet haben. Ja.
Ist das so, dass je superstariger jemand ist, also du hast ja auch Jimmy Butler erlebt zum Beispiel bei den Bulls und der hat ja auch danach ganz schön rumgestänkert in Minnesota, jetzt wollte er getradet werden, ist bei den Philadelphia 76ers. Ist das, je bekannter und je mehr Superstar einer ist, im Schnitt, sage ich jetzt mal, die auch ein bisschen menschlich komplizierter sind?
Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Also das haben viele Spieler oder ja, jeder Mensch hat so seine Sachen, die vielleicht anderen Menschen nicht gefällt. Vielleicht Superstars können sich ein paar Sachen mehr rausnehmen und ja, schlucken vielleicht irgendwelche Sätze mal nicht runter, die andere runterschlucken. Aber ja, zum Beispiel jetzt das Thema mit Jimmy, dass er getradet werden will, finde ich auch kein großes Ding, weil er irgendwo hingekommen ist, wo er eigentlich nicht hinkommen wollte von Anfang an. Er hatte gar keine Entscheidung daran. Ich fand das jetzt auch vielleicht der Zeitpunkt ein bisschen spät, was er gesagt hat, aber ansonsten war das für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass er da weg will.
Ja, obwohl das ja eigentlich NBA-Gebaren ist, schon seit Jahrzehnten, dass man mit diesen Trades einfach, du verdienst halt bafft sich Millionen, aber großen Einfluss oft, wo du spielst, hat man nicht, aber das hat sich ein wenig verändert in den letzten Jahren. Das ist mehr so eine Liga geworden, wo die Spieler am Ruder sitzen, gerade die ganz großen Jungs, wie jetzt LeBron oder Curry oder sowas.
Ja, aber man muss dann auch sehen, dass irgendwelche Superstars mal einfach weggetradet werden, wie ein Isaiah Thomas, der alles für Boston gibt, in ganz schweren Zeiten in seinem Leben und dann eine Entscheidung, bist du weg. Das ist halt, ja.
Und er hat ja mit einer Verletzung
die
gespielt.
Beispiele und die. Ja, also gerade nach der Saison fand ich das unmöglich.
Ja, kann passieren, aber ist natürlich für manche Spieler sicherlich auch tatsächlich schwer zu verarbeiten. Ja, für dich geht es erst sicherlich mal darum, den Weg wieder zurückzufinden in die NBA. Das wird, denke ich mal, ganz normal dein Ziel bleiben. Du hattest deine Rolle ja eigentlich gefunden bei den Bulls. Du hattest ja diese Phase, wo es eigentlich richtig, ja, wo du eigentlich klar war, wofür du gebraucht wirst, oder?
Ja, klar, ich habe mich zurechtgefunden. Ich wusste genau, was ich machen will, was ich machen soll. Also das hat alles gut gepasst, ja.
Genau, also jetzt erstmal den Weg wieder zurück aufs Parkett finden. Dafür alles Gute. Ich hoffe, du schaust auch ein bisschen Euroleague. Schaust du Euroleague auch wegen Danilo aus den alten Heidelberger verbundenen Zeiten? Ein bisschen Bartel gucken, was der da so veranstaltet?
Klar, Danilo gucke ich jetzt seit mehreren Jahren natürlich immer zu, wo er ist. Oder Joe. Es gibt ja viele Deutsche mittlerweile in der Euroleague, die erfolgreich sind. Also da kann man schon viel gucken jetzt.
Heute Abend ist Danilo gegen Olympiakos Piräus sicherlich auch eine spannende Angelegenheit in München.
Haben dich die Dunks überrascht von Danilo, die er da an den Tag gelegt hat?
Die Dunks überrascht, er war schon immer athletisch.
War immer schon.
Von Überraschung kann da keine Rede sein.
Ja, das sagen dann alle, aber das ist so. Gegen wen war das dann? Erstes, zweites Euroleague-Spiel? War schon ein Statement irgendwie.
Gegen Fenerbahce hat er einen schön gehabt.
Ja. Hat so ein bisschen an den Paul Zipser bei München erinnert. Drum musste ich dann denken.
Ich habe heute noch einen Zusammenschnitt gemacht von Finale 5. Alba Berlin gegen FC Bayern München mit Paul Zipser. Halbfinale 2015.
In Berlin.
In Berlin
das
nach
war ein schönes Spiel.
Overtime, das war Wahnsinn, ja.
Ja. Da hattest du auch
da erinnere ich mich auch noch gerne dran.
Und da hattest du auch einen schönen Dunking in dem Spiel.
Der war Wahnsinn.
Ja. Die guten alten Zeiten, Paul. Ich hoffe, sie kommen wieder für dich.
Und Bryce Taylor hatte diesen wahnsinnigen Wurf und der hat auch jetzt wieder gespielt nach 350 Tagen. So schließt sich der Kreis.
Ja, genau. Also es kann nicht mehr lange dauern, bis du zurückkommst. Alle, die da mitgespielt haben, sind wieder fit. Da fehlst nur noch du.
Ja, dann gebe ich mal Gas.
Ja, genau.
Alles vor
dem Besten. Okay, auch wenn wir keinen Zeithorizont geben können, aber wir sind sicher, es wird nicht mehr lange dauern. Es kommt der Tag, da bist du wieder da und dann hoffen wir, dass wir dich schnell wieder sehen. Natürlich würden wir uns freuen, irgendwo in Europa, aber ich weiß, ihr NBA-Jungs, ihr wollt wieder da drüben spielen, das ist auch euer gutes Recht. Alles Gute, Paul, für die Zeit, jetzt in den kommenden Wochen, dass schnell der Fuß wieder gesund wird und liebe Grüße nach Heidelberg.
Ja, vielen, vielen Dank. Grüß zurück.
Danke, Paul.
Danke.
Ciao.
Ciao. So, ja.
Er war auf dem Weg zum Training, oder wie war das?
Ja, er hatte jetzt, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, wir hatten eine andere Zeit vereinbart, seiner Meinung nach, als, also ich habe meine, ich hatte recht, sagen wir es so. Deswegen hat er jetzt nur noch ein kleines Zeitfenster, was aber nicht schlimm ist. Ich denke, man hat es ja gemerkt, diese Verletzung ist langwierig. Das ist einfach, das ist, also um nochmal auf Manuel Neuer zu kommen, Manuel Neuer hat zwei gläserne Füße. Der eine ist wohl vor 10 Jahren schon getackert worden, da hat man ihm irgendein Metall reingewimst. Mhm. Und das ist aber damals passiert, ohne dass es einer mitbekommen hat. Und der zweite Fuß, das hat jetzt schon jeder mitbekommen, dass er ein Jahr lang quasi draußen war, ist das gleiche in grün. Das ist jetzt nicht genau die Paul-Zipser-Verletzung, aber so ähnlich. Ermüdungsbruch heißt, dass wohl an einer Stelle dein Fuß in dem Fall dazu neigt, bei Überbelastung einfach eine Reaktion hervorzurufen und da so ein Riss drin ist. Also ich bin jetzt beim besten Willen kein Arzt, aber sowas in der Art. Und deswegen gibt es zwei Möglichkeiten, da hat Paul von gesprochen. Platte rein, Fischerdübel rein und weiter geht's. Oder zu sagen, wir machen ausheilen, ausheilen, ausheilen.
Ja, operiert wurde er ja im Anfang Sommer.
Ja, ja. Aber ich glaube, es geht jetzt einfach darum, diese konservative Methode zu wählen, weil die langfristig die bessere ist. Damit du einfach diesen Ermüdungsbruch nicht wieder bekommst, denn Zipser ist ja noch relativ jung. Er hat 94er Baujahr, also der ist ja nun wirklich.
Und die ersten Trainingsbilder haben auch schon wieder ganz gut ausgesehen. Henrik Rödel hat man da drauf gesehen, auf Paul Zipsers Instagram-Account. Das sah schon einigermaßen flüssig aus. Also.
Ja, nee, also. Ich denke, normales Training ist sicherlich möglich, gerade solche Bewegungen zu machen. Bei solchen Sachen wie Ermüdungsbruch geht es halt um die Belastung, um die Dauerbelastung, jeden zweiten Abend NBA zu spielen. Und das geht halt wirklich nur mit einem Fuß, der wirklich komplett gesund ist.
Hinsichtlich der WM, auch nicht der anstehenden Basketball-WM im nächsten Jahr in
China,
genau dort, würde er natürlich auch helfen. Also wenn er noch Spiele mitmachen kann, davor natürlich die Vorbereitung mitmachen kann, das wäre schon noch ein Mehrwert. Defensiv natürlich Gold wert.
Ja, und eine super 3 natürlich, überhaupt keine Frage.
Ja.
Er kann sogar, glaube ich, sogar die 2 spielen, also im Notfall. Aber als sehr große 2.
Sehr große 2, ja.
Gut, dann haben wir Paul abgehakt. Jetzt überlegen wir noch. Haben wir noch ein Thema vergessen? Du wolltest noch Mails beantworten, genau.
Ja, das will ich auch, aber wir haben gerade über Bryce Taylor gesprochen. Also schön, dass er wieder auf einem BBL-Spielfeld steht und hat auch ein Interview gegeben auf Deutsch bei Richter Alexander Frisch nach dem Spiel.
Ich freue mich, dass ich wieder spielen kann und meine Mannschaft helfen kann. So. Leider heute aber nicht gut genug. Berlin ist eine sehr aggressive Mannschaft. Und wir mussten einfach ein bisschen besser verteidigen. Das ist, ich denke, sehr wichtig für uns.
Also schöne Grüße an Bryce Taylor.
Der unseren Podcast hört.
Anscheinend, hast du erzählt.
Ja, ich habe ihn nämlich getroffen vor besagter Arztpraxis, von der wir gerade gesprochen haben.
Ach komm, interessant.
Also ist es die Praxis Müller-Wohlfahrt, da machen wir uns nicht lang rum.
Ja, da gehen die VIPs hin.
Da gehen die VIPs
Körner,
hin.
Körner, Taylor, und Zipser, Neuer.
Da, wo die Knochen halt knirschen.
Ja.
Und da habe ich Bryce Taylor getroffen und er sagt, er hört den Podcast regelmäßig als Deutschtraining.
Ja, super.
Deswegen, Alex, sollte er das Wort China von Beginn an richtig aussprechen können. Also, wir haben hier Amerikaner, die nutzen unseren Podcast als Deutschunterricht.
Ja.
Bitte verinnerliche das und biete uns saubere Aussprachen.
Ja.
Genau, Taylor also wieder zurück, 6 Punkte, 2 von 3 von der Dreierlinie und ja, aber er hat das Thema Defense angesprochen und ich glaube, das Thema Defense ist in Bamberg so nicht zu lösen. Ich weiß nicht, ob es da am Trainer liegt, ob der nicht defense-mäßig trainiert. Auch das werden wir mal angehen. Wir haben viele Themen, merke ich gerade, die wir noch nicht besprochen haben. Aber die Bamberger, da haben wir immer das Problem zum Beispiel, wenn wir dienstags den Podcast aufzeichnen, heute auch wieder Dienstag, die spielen immer Champions League. Heute auch in Nymburk in Tschechien. Insofern ist es da schwer, Gesprächspartner zu kriegen. Aber wir bleiben dran, logischerweise.
Wir bleiben dran, ja. Das Thema, um da direkt die Rutsche zu legen Richtung Mails beantworten, die man an abteilungbasketball@gmail.com schicken kann. Wenn man da eine Frage hat oder Anregungen oder auch Beschwerden, auch das kommt vor. Ich habe eine schöne Beschwerde da drin liegen.
Echt?
Ja, sehr schön, sehr schön. Aber Julian Wächtler wollte das auch wissen, dass er erkennt das Spiel der Bamberger nicht mehr wirklich nach Jahren, in der das Bamberger Spiel von der Verteidigung geprägt war, tut die aktuelle Spielweise mir in den Augen weh, auch wenn so viele Körbe fallen. Mhm. Und er würde sich freuen, wenn wir uns mehr mit Bamberg beschäftigen. Das haben wir heute gemacht, gefühlt ein bisschen mehr.
Ja, wir müssen mal, wir rufen da mal an, mal gucken,
ja,
wie das aussieht an einem Dienstag, wenn sie vielleicht zu Hause spielen oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Champions League geht. Das ist ja auch so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie die Bamberger da stehen. Ob die da in die nächste Runde kommen können oder...
Ja, ja, doch, doch, doch. Da kommen ja die ersten 4 weiter, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Und Bamberg ist auf Platz 4.
Ja, was haben wir da? 6er-Gruppen, oder?
8er-Gruppen.
8er-Gruppen? Okay. Gut, ja.
Da kann man mit diesen Champions League-Gruppen kann man ganz toll so Geografie-Trivia machen. Opava. Wo um Himmels Willen ist Opava?
Opava.
Die spielen in der Bonner Gruppe. Also vielleicht ist es auch nur der, da, Tschechien, Opava.
Aha. Okay, wollte ich gerade sagen.
Du wolltest Tschechien sagen?
Okay, frag mich noch eins, ich glaube, ich bin auch nicht besonders gut in dem.
Das weißt du, das weißt du. Dann nehmen wir noch Unet Holon.
Israel.
Ah, ja, stimmt. Gut, das war einfach.
Da kenne ich das Team.
Da kennst du das Team? Woher das denn?
Keine Ahnung.
Und dann hätten wir noch, ja, das weißt du auch, da warst du erst. Nee, da wirst du demnächst sein. Nee, da wirst du nicht sein in Patras.
Ja, Patras weiß ich aber auch, ja.
Gut, ja, okay. Wir wollen noch eine Zuschauer. Wo ist denn die Beschwerde? Wer hat sich denn beschwert?
Florian Frank hat sich beschwert.
Florian Frank.
Florian Frank.
Wo wohnst du, Florian?
Es gibt kein Hallo, es gibt kein Auf Wiedersehen, sondern nur betreff Schieß Bayern.
Schieß Bayern?
Schieß Bayern. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Tippfehler ist. Wie kann München gegen MBC euer Kurzzeit-Live-Spiel sein? München zum 4. Mal in Folge, wenn der Klassiker Alba gegen Bamberg ist. Nennt euch doch gleich im Bayern TV um. Ja, lieber Florian, es gibt FC Bayern TV Live von der Telekom, da kannst du auch direkt draufschauen, 24/7, wenn du das willst. Also den Sender gibt es tatsächlich. In der Tat ist es manchmal nicht in unserem Ermessen, welche Spiele um 18 Uhr stattfinden am Sonntag. Und es wird dann schon versucht, so ein Spiel wie Alba gegen Bamberg auf 18 Uhr zu legen. Aber das klappt nicht immer. Aber vielen Dank, dass wir dafür auch verantwortlich gemacht werden.
Naja gut, das darf man dem Florian Frank, wo wohnst du, Florian, nicht übel nehmen. Das sind natürlich Fragen, die, ist ja klar, da schreibt man an uns. Ja. Warum übertragt ihr das nicht, ist doch klar.
Ja.
Also weil die Halle, wie war das denn bei Berlin, weißt du das?
Da gibt es viele Gründe. Da kann ich jetzt nicht alle nach außen tragen, aber natürlich wird versucht, Spiele auf 18 Uhr zu legen. Und wir versuchen mit dieser erweiterten Berichterstattung da natürlich eine Abwechslung reinzukriegen. Und natürlich haben wir nächste Woche, also diese Woche, das Spitzenspiel München gegen Gießen, Erster gegen Dritter.
Also wieder die Bayern.
Ja, wieder die Bayern.
Das heißt, die Sache ist,
das musste man schon ein bisschen vorher auswählen. Aber
ja, es ist die Erster Bayern, gegen Dritter. Die Bayern spielen halt meistens sonntags, weil sie donnerstags oder freitags Euroleague spielen.
So ist es, ja.
Aber die Frage war berechtigt.
Die Frage war berechtigt, man kann es eventuell ein bisschen anders formulieren. Aber
das war aber noch harmlos, da kenne ich aber Schlimmere.
Ja, da gibt es definitiv Schlimmere.
Also, wann bin ich denn zuletzt mal beschimpft worden? Mal gucken.
Na, vor 5 Minuten.
Vor 5 Minuten?
Nee. Aber es bringt mich zu einer Frage von Jan Schott, der auch meint, du wurdest ja schon mal als Haus- und Hofreporter der Bayern bezeichnet. Und wurdest du, ja? Ist so.
Ja, ja.
Bist du es nicht?
Erzähl doch erstmal, was er noch geschrieben hat.
Er hat im EuroLeague Adventures Podcast gehört, dass da ist mit dem Kollegen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der riesengroße Field Reporter, der beim Final Four immer die Interviews führt. Da ist da sehr, sehr, sehr im Thema. Ehemaliger Spieler. Ich habe auch seinen Namen vergessen.
Jan Sidek. Simak. Ja. Ein Tscheche ist das auch. Der war auch in München, bei München gegen Ceska.
Das kann sein. They've brought in Mauro Loh and Leon Radosevic from Bamberg, as Bayern have a very long history of stealing the best German players from the German teams. Da würde er gerne wissen, was wir beide und speziell du als Haus- und Hofreporter dazu sagt. Weil da ist natürlich was dran. Und dann habe ich für mich überlegt, wer waren die Spieler vor Loh und Radosevic oder überhaupt Topspieler, die von anderen Clubs kamen aus der BBL. Weil es gab ja schon am Anfang vor allem, wurde ja schon sehr viel gewildert. Stichwort Bryce Taylor. Djedovic.
Also das ist jetzt ein komplexes Thema.
Ja.
Erstmal bin ich nicht der Haus- und Hofberichterstatter des FC Bayern München. Ich bin auch kein Bayern-Fan. Aber das habe ich schon 1 Milliarde Male erwähnt.
Das ist ein schwieriges Thema.
Ich wurde übrigens von Marco Pesic am Donnerstag begrüßt. Er hatte Gesprächspartner bei sich und ich wurde den Gesprächspartnern, die aus der NBA kamen, so vorgestellt, natürlich mit einem zwinkernden Auge, dass ich immer gegen Bayern wäre. Also die Bayern denken, ich wäre gegen sie und manche Zuschauer sagen, ich wäre ein Bayern-Fan. Fakt ist, und das sage ich jetzt zum allerletzten Mal, es ist mir egal, wer gewinnt. Mir ist egal, wer gewinnt. Das ist mir wirklich egal. Mir geht es darum, dass wir Basketball irgendwie voranbringen. Also ich würde mich freuen, wenn einfach mehr Leute sich für Basketball interessieren. Ob am Ende für die Bayern die Euroleague gewinnen müssen, ob Rasta Fechter deutscher Meister werden muss dafür, das ist mir egal.
Und wenn bei Euroleague spielen, ist der da auch egal, wer gewinnt?
Ja, ist mir egal.
Da ist es dir auch egal.
Nein, mir ist es egal, weil ich war nie, auch nicht beim Fußball früher oder sowas, dieses Gefühl, dass ich international immer für eine deutsche Mannschaft halten muss. Das habe ich nie verstanden. Also entweder bin ich Fan von einer Mannschaft oder ich bin kein Fan. Aber warum muss ich jetzt?
Aber wenn du sagst, der deutsche Basketball so vorankommen, da hilft es natürlich, wenn ein Team im höchsten internationalen Wettbewerb reüssieren kann.
Also sagen wir mal so, das ist gut, wenn sie gewinnen, aber eine Emotion löst es bei mir nicht aus. Ich kann dafür nichts, ich freue mich ich sag mal so, wenn Alba den Eurocup gewinnt und wenn Bayern ins Final Four kommt, dann ist das gut, dann freue ich mich in der Hinsicht, dass es den deutschen Basketball voranbringt.
Aber da kann ich auch mitfiebern, wenn, also egal ob das Alba ist oder Bamberg oder Bayern oder auch Ulm im Eurocup, wo es weniger mitzufiebern gibt, weil sie wenig gewinnen im Eurocup.
Also ich freue mich eher, also die Emotionen sind bei mir eher über das Spiel an sich.
Ja.
Also sagen wir mal, Bayern spielt gegen Olympiakos Piräus heute. Mhm. Ne?
Ja.
Und das geht 91-92 aus. Und die hauen sich 40 Minuten lang den Ball um die Ohren.
Ja.
Und es ist ein Wahnsinnsspiel.
Dann ärgere ich mich, wenn sie per Buzzerbeater verlieren.
Ja, ärgern ist aber, dann habe ich trotzdem ein super Spiel gesehen und gehe nach Hause. Und wenn meine Frau mich fragen würde, wie war es denn, dann würde ich sagen, super Spiel. Es hat richtig Spaß gemacht. Dann habe ich zwar mit einem verloren, aber ich kann doch das Spiel deswegen nicht schlecht finden. Die Emotion ist
das Ereignis. Ich finde das Spiel dann auch nicht. Also ich erinnere mich beispielsweise an das Spiel ZSKA Moskau, Bamberg gegen ZSKA Moskau in Bamberg. Als sie, ich war das Theodosic, ich weiß es nicht mehr. Theodosic war auf jeden Fall noch bei Moskau. Und da verlieren sie auch in der letzten Sekunde und halten lange mit. Und da denken, da fieber ich irgendwie automatisch mit. Das schon. Und das, den Luxus gönne ich mir auch, weil ich bin auch kein Fan irgendeines Vereins. Das sind die DBB-Spiele. Da bin ich emotional involviert. Das habe ich auch gemerkt bei diesem wahnsinnigen
Spiel. Das ist nochmal, tatsächlich bei der Nationalmannschaft ist was anderes. Das gebe ich zu. Also da, weil ich weiß, das ist so wichtig, dass die gewinnen. Da kommt vielleicht nochmal eine andere Komponente hinzu, weil es mich dann auch für die Jungs nochmal mehr freut, die ja einfach, ja, da nochmal zusammenkommen und eben nicht unter, das ist vielleicht wirklich nochmal eine emotional andere Geschichte, aber ich möchte nochmal klarstellen, ich bin nicht emotionslos in einem Spiel, aber.
Nein, das bist du definitiv nicht.
Aber das ist, weil ich einfach den Sport
ich glaub, so mag. Ich glaube, manchmal merkst du es gar nicht, wenn du emotional wirst, weil du.
Ich werde schon emotional, aber ich, wie gesagt, es ist am Ende, wer gewinnt, ist von der Emotion her mir bei einem guten Spiel egal, weil es einfach um das Spiel an sich geht.
Also ja, das Spiel an sich geht es mir oft, wenn ich andere Spiele schaue oder wenn ich NBA schaue, da freue ich mich einfach, wenn ich ein gutes Spiel erwische und mir dann denke, oh cool, das habe ich jetzt gesehen und miterlebt. Aber den Luxus, dass du jemanden involviert hast, mit dem wir auch regelmäßig in unserem Arbeitsalltag zu tun haben, wenn die da Erfolg haben, das ist für mich schon
dann ich ein das
Parameter.
Das ist ein Parameter und das finde ich auch gut, weil es ja auch, ja, weil es den Basketball wirklich voranbringt. Also weiß ich nicht, ob das so ist.
Ja.
Aber
also ich weiß auch, wie du meinst, und aber trotzdem glaube ich, dass es manchmal
kann man. Wenn ich jetzt ein Fan bin, ja,
und ja, gut.
Pass auf, ein Fan. Bayern verliert 91-92. Ja. Buzzerbeater, Spanoulis, letzte Sekunde.
Ja, ja.
Da geht der Fan, geht nach Hause und geht ins Bett und hat vielleicht Bauchschmerzen oder ärgert sich. Und
du bist einfach niedergeschlagen. Ja.
Niedergeschlagen. Mhm. Und das bin ich auf gar keinen Fall. Das bin ich weder in die eine Richtung noch in die andere. Weil ich aber wahrscheinlich auch, wahrscheinlich kommt das auch, das ist jetzt ganz blöd, das kommt mit dem Alter. Vielleicht hätte mich das vor 15 Jahren noch. Weiß ich auch nicht. Aber ist es auch. Ich glaube nicht, dass es wichtig ist. Wichtig ist, dass man transportiert, dass es ein super Sport ist, der viel, viel mehr zu bieten hat als andere Sportarten.
Der mega viel Spaß macht, gerade bei so einem knappen Spiel.
Genau.
Also, das stimmt schon. Und ich bin dann auch nicht niedergeschlagen. Also, Fankultur ist ja nochmal ganz was anderes. Und manchmal habe ich mir auch schon gedacht in meiner beruflichen Laufbahn, manchmal beneide ich auch Menschen, die so abschalten können in einem Stadion oder in einer Basketballarena oder was auch immer, weil du merkst richtig, die sind da an einem anderen Ort mental.
Ja, aber manchmal ist es auch übertrieben. Ne? Also
ja, wenn
ich mir einige Geschichten anschaue, also im Fußball noch mehr als im Basketball, dann möchte ich sagen, ich will gar kein Fan mehr sein.
Gut, das ist jetzt.
Aber gut, ganz abgesehen davon.
Wir kommen zurück.
Bayern,
zur Frage. Also, Spieler innerhalb der Liga verpflichten. Es ist eigentlich kein großes Thema mehr.
Es ist doch wie überall. Also, wenn die. Pass mal auf. Die Bayern zahlen gutes Geld.
Ja, klar.
Alba auch.
Ja.
So,
Bamberg auch.
Bamberg auch.
Ja.
So. Jetzt geht es darum, wo gehe ich hin als Spieler? Wo habe ich den sportlichen Erfolg? Wo habe ich die finanzielle Auszahlung? Und wo fühle ich mich wohl. Diese drei Sachen kommen zusammen. München, tolle Stadt.
Ja.
Bayern, guter Verein,
der
gut
bezahlt. Spielt jetzt Euroleague,
spielt
mega Euroleague. Aspekt.
Also, so, alle drei Faktoren erfüllt, bumm, zack. Also,
aber,
dann ist das eben so. Natürlich, wenn du 500.000 Euro verdienen kannst, statt 80.000 oder 120.000, dann ist das ein ganz klarer Fall. Also beim Fußball ist es ja genauso. Die Bayern, die Dortmunder kaufen ja auch innerhalb der Liga immer wieder mal die Leute weg. Also, ja, Dahoud geht von Gladbach nach Dortmund, wie Reus auch ein paar Jahre vorher. Oder wie, keine Ahnung, es ist halt so. Also,
es ist da,
ist der
da,
Weg der Wege.
Der Lauf der Dinge, ja. Wobei es indirekt ja immer so ein bisschen auch drum ging, so quasi Spieler werden ausgebildet und dann holst du dir.
Das ist das Thema, was Marco Balde hier gesagt hat, ne? Dass man da vielleicht eine Art,
stimmt.
Finanziellen Ersatz für bekommen müsste. Oder in Bamberg ja auch.
Da ging es vor allem Richtung NBA.
Richtung
dass
NBA.
Die NBA gar keine Ablöse zahlen muss, sondern sich einfach rausholt, was.
Ja, das ist interessant. Aber das muss auf anderer Ebene gelöst werden. Also, dass die NBA eine Art Ausgleichszahlung für Daniel Theis, für Darius Miller oder wie auch immer gibt oder vor allen Dingen eben für die deutschen Spieler, die hier ihr ganzes Leben verbracht haben und dann rübergehen. Das kann ich nachvollziehen.
Und das wären ja auch Peanuts für die NBA-Clubs, die natürlich sehr helfen könnten, den europäischen Clubs. Weil wenn du da gar keine Entschädigung kriegst dafür und wir haben halt nicht diese TV-Gelder, die NBA-Clubs haben, sondern könnten das zumindest ein bisschen kompensieren, so dieses Ungleichgewicht. Natürlich wird es immer dieses wahnsinns unterschiedliche Verhältnis sein finanziell, das ist ganz klar. Aber es ist ein guter Ansatz, den fand ich ganz gut auch damals bei Marco Balde.
Ja, aber das können wir natürlich hier nicht lösen.
Das können wir nicht lösen.
Hast du noch eine Frage oder machen wir Aloha He?
Schon durch mit den Nerven. Christian Kolnisko hat gefragt, was eigentlich Tim Olbrich zurzeit macht, das haben wir zu Beginn behandelt. Und dann habe ich einen Hinweis an Oliver Winkel, der fragt, ob man nicht ein Magazin machen könnte, bei dem alle Zusammenfassungen hintereinander hängen. Sorry to break it to you, aber das gibt's schon. Das gibt's nach jedem Spieltag. Hat den spektakulären Namen BBL Highlights. Findet man auf unserer Website telekomsport.de. Und da sind alle Game Reports am Stück, dass man das bequem hintereinander wegschauen kann. Er macht zwar noch den Vorschlag, ein paar flockige Überleitungen dazwischen und gegebenenfalls euch zwei Spaßnasen dazwischen als Basketball-Sportstudio-Präsentatoren.
Um Himmels Willen.
Um Himmels Willen, das machen wir nicht.
Nee, da müssen wir ins On.
Und Nachfrage, und wieso spielt Per Günther so wenig?
Ja, Per Günther spielt weniger, weil er von der Bank kommt, weil seine Rolle eine andere ist. Und ich weiß, dass du was auf dem Launchpad geparkt hast von Per Günther.
Ich bin jetzt in der klaren Backup-Rolle, das heißt, ich spiele zweimal normalerweise 5-6 Minuten und manchmal kommt nichts und manchmal kommt was und so ist es. Also wenn ich in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, wenn der Ball dann vielleicht nicht vor die Füße fällt, dann stehe ich hinterher mit 2 Punkten da und 2 Assists. Das heißt nicht unbedingt, dass ich meinen Job gemacht habe, sondern mein Job wird jetzt ein bisschen anders definiert. Ich muss reinkommen, die Mannschaft führen. Wir sind nicht immer, wir sind manchmal ein bisschen wild. Ich muss auch probieren, das zu organisieren. Und ich bin natürlich jemand, der auch gerne scored und das lange gerne gemacht hat. Und wenn es dann mal kommt, dann nehme ich das gerne mit. Aber da liegt jetzt nicht mehr unbedingt, leider sind die Zeiten vorbei, wo ich garantierte 15 Würfe bekomme.
Tja. Der Eintritt in eine neue Lebensphase beginnt für ihn am 3. Dezember als Experte bei dem Spiel.
Deutschland gegen Estland.
In
Ludwigsburg.
Sehr gut. Ja, Per Günther wird dort an der Seite des Kommentators sein, der, glaube ich, Benny Zander heißt. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls als Experte.
Bist nicht du.
Nein, es bin nicht ich. Ich bin da nicht.
Okay.
Ja, gute Sache von Per. Also ich mag ja, wie er immer das alles auf den Punkt bringt. Ne? Das ist einer der. Und das macht eben Spaß.
Er spricht sehr vieles direkt an.
Spricht vieles direkt an, redet nicht um den heißen Brei rum und formuliert erstklassig. Also er hat eine neue Rolle und er muss damit leben. Ich weiß,
er hat mit Miller und Akpina noch zwei starke Leute
Akpina natürlich,
vor und neben sich.
Ja, genau. Also natürlich defensiv sicherlich auch schwierig für ihn in manchen Situationen gewesen im letzten Jahr.
Ja.
Aber mein Gott, das ist der Lauf der Dinge auch da und ich denke mal, dass er in jedem Fall noch gute Minuten, er hat ja einige tolle Szenen gehabt in dieser Saison im Eurocup, da gegen wen war es überhaupt? Nicht gegen Gala, sondern das Spiel danach.
Roter Stern?
Ne. Doch, gegen Roter Stern.
War es Roter Stern?
Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, innerhalb sehr verloren, das war doch ein BBL-Spiel.
Ich glaube auch so ein BBL-Spiel.
Ich habe zu viel Ulm gemacht.
Dreier von Logos geschmissen hat und so wieder.
Ja, genau.
Genau, Steph Curry-Mode. Den hat er noch in sich.
Heute Ulm, heute Abend auch noch gegen Roter Stern. Nicht gegen Roter Stern, gegen Monaco im Eurocup. Mein Gott.
Es ist
so viel Basketball.
So viel Basketball.
Aber wieder mal Montagabend nicht. Wieder hatte ich gestern Abend Zeit.
Ja, was hast du gemacht?
Ich wollte Basketball gucken.
Und hast du Basketball geschnitten?
Ich habe Basketball geschnitten, ja. Und ich habe versucht, verzweifelt Live-Sport zu finden. Ich wollte nicht Deutschland-Holland gucken.
Ja, hast du gedacht, Basketball.
Ich vermisse das alle und ich liebe das alle.
Ich liebe dich alle, Basketball.
Ich bin dann 20 Minuten beim Fußball hängen geblieben und musste dann wegschalten, weil das war ja eine Stimmung wie bei der
Papstbeerdigung. Ja, ich habe auch ein bisschen reingeschaut. Habe mich dann für eine Netflix-Serie entschieden.
Oh, welche?
Nee, stimmt gar nicht. Sky-Ticket-Serie. Gomorra.
Oh, boah.
Heftig.
Da wird nur gemordet, ne?
Da kommt so hin und wieder vor, dass jemand umgebracht wird.
Also das ist mir too much.
Das ist heftig. Was soll ich noch sagen? Genau, du schneidest gerade, du hast dieses schöne Halbfinale erwähnt, Spiel 5 2015. Man kann ja schon ein bisschen darauf hinweisen, was da passieren wird, weil Anfang Dezember werden ein paar Classics gesendet.
Ja, stell du doch das Produkt mal vor, bevor ich da wieder marketingtechnisch was Falsches sage.
Ich hau es jetzt einfach raus. Also es wird bei Magenta TV, das ist, was ist das genau, Körni?
Das ist das audiovisuelle Angebot der Deutschen Telekom.
Richtig, also die Set-Top-Box, die es gibt zum TV-Angebot, Magenta TV, gibt es das Sportangebot zum Testen, wird da freigeschaltet für die Besitzer einer Magenta TV-Box, dass die mal sehen, was es da alles gibt.
Und Programmplatz 300.
Programmplatz 300 und da werden auch ein paar Classic-Spiele gesendet. Unter anderem das Spiel 5 2015, das Spiel 2 auch 2015 aus der Finalserie Bamberg. Ne, es war München gegen Bamberg, es war in München im Audidom. Mit Game-Winner von wem?
Pass von Wanamaker.
Richtig.
Auf Dwayne Robinson.
Sehr gut. Mhm. Das kommt da. Wir haben noch das Achtelfinale von der letzten Europameisterschaft dabei.
Deutschland-Frankreich.
Ja. Und im Zuge dessen, weil das auch immer wieder Leute fragen, ich werde die Bayreuth-Doku da nochmal aufbereiten und alle drei Teile der DBB-Doku Road to China. Da kommt der dritte Teil jetzt auch raus beim Spiel Griechenland gegen Deutschland vor dem Spiel. Also in Patras, vor dem Spiel in Ludwigsburg.
Am 30. November ist das dann
das Spiel. Das ist korrekt. So, jetzt haben wir es dann aber auch.
Und im Rahmen dieser freien Wochen auf Magenta TV gibt es eben das Ganze auch noch im Bereich Fußball und Eishockey.
Das ist sehr korrekt. Boah.
So, ja. Marketing hinten raus für die Deutsche Telekom.
Ja.
Hallo.
Schon gut, oder?
Ja, ist nett. So, das war's für heute. Wir haben letzte Woche angekündigt, dass wir heute Paul Zipser haben. Wir hatten Paul Zipser und wünschen ihm alles Gute. Nächste Woche wissen wir noch nicht, wen wir haben. Aber wir haben einige Themen angerissen, die wir behandeln müssen.
Wieso immer? Kündigst du wieder was an?
Nee, aber
bist du zurück?
Ja, ich bin.
Bist du zurück?
Das Problem ist, dieser Dienstag.
Ja.
Weißt du, Ludwigsburg spielt immer dienstags.
Doof.
Bamberg spielt Dienstag.
Doof.
Bonn.
Doof.
Ludwigsburg.
Doof.
Bayreuth.
Doof.
Bamberg.
Doof.
Das bin ich.
Ups.
Und heute auch noch Ulm.
Ja.
Da kümmere ich mich jetzt mal
ein bisschen. Wir fiebern mit allen mit. Teilweise auch.
Wir fiebern mit.
Ja.
Und es ist uns nicht egal, wer gewinnt. Genau. Es war nämlich alles gelogen vorhin. Ich möchte, dass immer alle deutschen Teams in jeder Sportart, wenn sie international auftreten, gewinnen. Alle. Unter Wasserball, Rugby angefangen, bis zu Polo.
Wir haben über Basketball gesprochen.
Nein, alle deutschen Teams sollen immer gewinnen. Immer. Das ist in der heutigen Zeit so.
Ist das so?
Ja, wir müssen jetzt populistischer werden. Ich sag Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Tschüss! We treat people here with complete respect. This is Germany.